Recht in Sachsen. Fälle, Urteile und die Hintergründe. Der Anwaltspodcast von sächsische.de.
Dass man im Straßenverkehr die Augen aufmachen sollte, ist klar. Wenn dann aber doch mal etwas passiert, ist guter Rat schnell gefragt. Denn nicht immer sind Schuldfragen so eindeutig zu klären, wie sie augenscheinlich manchmal auf den ersten Blick vielleicht wirken mögen. Was ist bei Unfällen zu beachten? Wie geht man dabei am besten vor? Und wie schützt man sich vor nachträglichen, auch mitunter sehr teuren, Überraschungen? Davon lauern im Verkehrsrecht übrigens einige und das nicht nur in Bezug auf Unfälle. Damit willkommen in dieser Folge Recht in Sachsen. Mein Name ist Fabian Deike und ich begrüße Klaus Kucklick, Anwalt für Verkehrsrecht bei der Kanzlei Kucklick, Dresdner Fachanwälte. Hallo Herr Kucklick.
Hallo Herr Deike.
So, und jetzt habe ich den Namen Kucklick dreimal hintereinander unfallfrei gesagt. Ich werde es noch ein weiteres Mal tun, denn das gehört der Vollständigkeit halber in diesem Podcast dazu. Wer ihn bereits kennt, weiß, jede Folge wird exklusiv präsentiert und diese Folge eben von der Kanzlei Kucklick, Dresdner Fachanwälte. So, Herr Kucklick, wir reden heute über Verkehrsrecht. In diesem Bereich sind Sie vorrangig unterwegs. Ganz plakativ zum Einstieg die Frage, wann braucht man denn einen Verkehrsrechtler wie Sie?
Ich selber würde von brauchen nicht sprechen. Man kann natürlich alle möglichen Probleme, die im Verkehr auftreten, auch ohne Anwaltshilfe lösen. Aber wir haben hier oft eine Spezialmaterie und der vermeintlich gute Menschenverstand muss da nicht unbedingt weiterhelfen. Also hilfreich wird es sein, wenn man eine Einordnung bekommt und vergleichen kann, wo stehe ich eigentlich, welche Ansprüche habe ich, und ein Spezialist kann damit natürlich schnell umgehen, kann das an die richtige Stelle setzen. Und dann gibt es verschiedene Situationen, wo es sehr hilfreich ist, wenn man einen erfahrenen Verkehrsanwalt an seiner Seite hat. Das kann sein nach einem Unfall, wenn es um Schadenersatz- oder Schmerzensgeldansprüche geht. Allein schon die Bestimmung, wie viel Schmerzensgeld könnte jemandem denn zustehen, ist ein Problem, das man ohne Anwaltshilfe vermutlich nicht lösen kann. Gegenüber Bußgeldstellen und Polizei könnte Anwaltshilfe ganz gut sein, also einen Anwalt hinzuzuziehen, wenn es um Ordnungswidrigkeiten geht, die einem vorgeworfen werden, also zu schnell gefahren, bei Rot gefahren oder Straftaten. Oft habe ich mit Unfallflucht zu tun. Mandanten kommen zu mir, weil sie beschuldigt werden, sich unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben. Und was man auch nicht vernachlässigen kann, sind Führerscheinangelegenheiten, also Auseinandersetzungen mit der Fahrerlaubnisbehörde um den Führerschein, wenn zu viele Punkte sich angesammelt haben, wenn es um Verlängerungen von Führerscheinen geht, zum Beispiel im Lkw-Bereich, dann ist das auch eine verkehrsrechtliche Angelegenheit und ein Spezialist kann da helfen.
Ich würde sagen, wir sortieren die Lage erstmal. Da waren schon einige Sachen dabei. Steigen ein, würde ich vorschlagen, mit dem Thema Unfall, mit dem klassischen Unfall, zwei Autos, klare Sache, Peng. Was muss man tun, wenn einem genau das passiert ist?
Also so wie Sie jetzt den Fall beschreiben, gibt es keine Verletzten. Also man muss sich nicht um irgendwelche blutenden Wunden kümmern, sondern es hat Blechschaden gegeben. Ich selber würde in einer solchen Situation vielleicht nach der Absicherung der Unfallstelle, also erstmal gucken, entsteht eine Gefahrensituation für andere. Dann würde ich schauen, ob es eventuelle Zeugen gibt. Wenn ich nicht selbst Zeugen im Auto habe, dann haben vielleicht Unbeteiligte das Ganze beobachtet. Und solange der andere Unfallbeteiligte keine Anstalten macht, wegzufahren oder sich zu verdünnisieren, würde ich vielleicht erstmal versuchen, mit diesen Zeugen zu sprechen, um sie mindestens dazu zu bewegen, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Dann als nächstes, jeder hat ein Handy dabei, hilft es bestimmt, wenn man viele Fotos von der Situation fertigt.
Was sollte man denn auf gar keinen Fall tun? Außer jetzt wegfahren.
Das hätte ich jetzt auch als erstes gesagt, also möglichst nicht selbst wegfahren, ohne mit dem anderen vielleicht vorher gesprochen zu haben. Dann gerät man in die Gefahr, auch wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort belangt zu werden. Man soll, wenn man auf die Versicherungen hört, die ja am Ende auch irgendwo beteiligt sein werden, keine Schuldanerkenntnisse abgeben, sondern im Gegenteil vielleicht sogar mit dem Protokoll, das einem von Versicherungen zur Verfügung gestellt worden ist, versuchen, den Unfallhergang zusammen mit dem anderen Beteiligten aufzuschreiben. Da können durchaus unterschiedliche Meinungen auch auftreten, aber das hilft später bei der Auswertung.
Sie sprechen so ein Protokoll an, das ist ja irgendein Vordruck. Was ist, wenn man sowas nicht dabei hat? Reicht da auch einfach A4-Zettel kurz aufschreiben?
Das ist kein Problem. Wenn man den Sachverhalt mit einer Skizze auf ein kleines kariertes Blatt schreibt und beide unterschreiben das hinterher, dann hat man ja auch Erklärungen vom anderen Unfallbeteiligten, von denen der nach einer Bedenkzeit oder nach einer Überlegungszeit von ein paar Tagen auch nicht wieder so ohne weiteres runterkommen würde.
Sie haben schon angesprochen, man sollte möglichst schnell noch Beweise sammeln, Zeugen befragen. Sie sagten auch, dass als Zeuge jemand zählt, der im Auto mit drin gesessen hat. Ist das so?
Jeder, der nicht unmittelbar an dem Unfall beteiligt ist, und das sind ja in erster Linie nur die beiden Fahrer, ne, wenn wir jetzt von diesem klassischen Fall sprechen, den Sie am Anfang geschildert haben, dann sind die anderen Insassen, auch wenn es Angehörige sind, erstmal Zeugen. Deren Zeugenaussage hat dann vielleicht einen untergeordneten Beweiswert, aber sie sind nicht von vornherein als Zeugen ausgeschlossen.
Also es ist gar nicht mal so schlecht, wenn man direkt, wenn es passiert ist, wenn man dazu in der Lage ist. Ich meine, so eine Unfallsituation ist ja auch unheimlicher Stress. Wenn man dazu in der Lage ist, einfach mal ringsrum gucken, ist da jemand, den man vielleicht irgendwie noch anhalten kann und darum bittet im Prinzip, Kontaktdaten zu geben.
Also solche Zeugen konnten unheimlich wichtig werden im Verlaufe von späteren Auseinandersetzungen. Ich denke, oder viele werden eine solche Situation vielleicht sogar auch schon erlebt haben und dann auch erlebt haben, wie Leute, die um einen herum gewesen sind, auf einmal alle nicht mehr da sind. Also das ist schon wichtig, wenn so die der erste Schock überstanden ist, dass man mal guckt, wer ist denn noch da, wer hat es gesehen, dass man zumindest die erstmal anspricht und fragt, gar nicht mal, was sie gesehen haben, sondern einfach nur, wer sind sie und lassen Sie mir Ihre Telefonnummer da, das würde schon reichen. Man muss die nicht dazu bringen, an der Unfallstelle zu warten, bis vielleicht später Polizei hinzukommt. Man muss die auch nicht fragen, ob sie eine Zeugenaussage machen wollen, sondern wichtig ist einfach nur, dass man sie wiederfinden kann später, wenn es mal darauf ankommen sollte.
Vielleicht Perspektivwechsel, wenn ich jetzt jemand bin, der da hinterher gefahren ist und das gesehen hat, sollte ich dann auch anhalten?
Ich würde in einer solchen Situation, wenn ich Unfallzeuge geworden wäre, tatsächlich kurz anhalten und vielleicht eine Visitenkarte rausreichen oder einen Zettel mit Name und Telefonnummer, sodass die Möglichkeit besteht, mich später zu konsultieren. Ich hätte auch keine Lust, an der Stelle zu warten, bis die Polizei kommt. Das kann mitunter Stunden dauern. Aber in solche Situationen bin ich auch schon hineingeraten und habe mich auch entsprechend verhalten.
Haben auch diese Sache mal geklärt, wie das ist, wenn man das also sieht, wenn man Zeuge wird, wie man sich dazu verhalten hat. Und stimmt es eigentlich, dass man eine Unfallstelle möglichst schnell räumen soll? Da gehen ja im Zweifel Beweise verloren, die Position der Fahrzeuge etc., wenn vielleicht die Polizei auch noch mit dazugezogen werden muss?
Ich habe ja vorhin schon das Handy erwähnt, das quasi jeder heutzutage in der Tasche hat. Früher, als diese Möglichkeiten noch nicht bestanden haben, wäre es sicherlich wichtig gewesen, die Unfallendstellungen der Fahrzeuge nicht zu verändern. Auch früher hat man gesagt, in Bagatellgeschichten sollte man eher die Unfallstelle beräumen, damit der Verkehr wieder fließen kann. Aber sobald schwere Schäden eingetreten waren, ging es auch um Beweissicherung. Da spielen die Endpositionen der Fahrzeuge eine Rolle. Sachverständige können daraus Schlüsse ziehen. Heute im Zeitalter von Handys halte ich das nicht mehr für notwendig. Wenn man genügend Fotos hat, ich finde, es ist wichtig, dass man aus allen Perspektiven die Unfallstelle gut fotografiert, also nicht nur die Beule am Auto, sondern möglichst die Autos mit ihren Kennzeichen, aus einer größeren Entfernung ruhig mal Fotos machen, sodass man anhand der Fotos theoretisch die Autos hinterher wieder an dieselbe Stelle stellen könnte. Mhm. Da können auch Gullis auf der Straße eine Rolle spielen.
Weil oder man an der Seite geparkte Autos etc.
Naja, die Autos, die müssen ja nicht lange da stehen. Das, mhm. Die sind ja nach 2 Tagen oder nach 3 Tagen mhm. nicht mehr da. Mhm. Sondern es kommt eben einfach auf die genaue Position der Räder beispielsweise an. Nicht? Also wenn man auf einem Foto sieht, da steht ein Rad 30 Zentimeter von dem Gulli entfernt und man kann hinterher den Gulli wieder finden an der Stelle, dann weiß man auch, wo das Auto gestanden mhm. hat.
Das mit dem Auto war von mir in Bezug vielleicht auf Kreuzungsbereiche gemeint, inwiefern sowas einsehbar ist oder ob da vielleicht ein Auto im Kreuzungsbereich auch stand und sich damit ja auch und dann die Teilschuld vielleicht genau. oder so hat. Ne?
Die Fotos geben auf jeden Fall die Situation wieder, wie sie zum Zeitpunkt des Unfalles mhm. geherrscht hat. Mhm.
Ich habe es bei einem Unfall tatsächlich auch schon mal selbst erlebt, dass ich da die Polizei gerufen habe und ich erst mal gefragt wurde, wie schlimm ist es denn? Mit anderen Worten, sie wollten ursprünglich erst gar nicht kommen. Ist das normal, dass die Polizei zu Unfällen nicht unbedingt dazu gerufen werden muss?
Es gibt keine Verpflichtung, die Polizei hinzuzuziehen. Ich denke aber, wenn Personenschäden eingetreten sind, ist das unverzichtbar. Und spätestens, wenn andere Beteiligte nicht identifizierbar sind, weil vielleicht keine Ausweispapiere dabei sind, also kein Führerschein oder kein Personalausweis, dann könnte das später ein Problem im Rahmen der Schadenregulierung geben. Und da würde ich dann auch die Polizei hinzuziehen, alleine um die Identität feststellen zu können. Dafür wäre die Polizei dann ja in der Lage.
Also vielleicht so als Faustregel ist besser hinzuzuziehen oder soll man es alleine irgendwie hinkriegen?
Um die eigenen Ansprüche zu sichern, braucht man die Polizei nicht. Und da kommt es dann auch wieder darauf an, in welcher Situation befinden wir uns. Ist das Rush Hour, ist gerade viel passiert, finden in der Stadt irgendwelche Demos statt, wo die Polizei eingebunden ist. Also bevor ich da 3 Stunden oder 4 Stunden an der Unfallstelle bleibe und einfach nur warte, würde ich schon versuchen, das mit dem karierten Zettel von vorhin wäre die mögliche Maßnahme, ne, wenn beide sich auf einen gewissen Hergang einigen und das unterschreiben, wenn die Fotos vorhanden sind, dann brauche ich die Polizei auch nicht mehr.
Sie haben das Wort Regulierung gerade schon angesprochen, mehrfach, auch in der letzten Antwort ist dieses Wort gefallen. Nach einem Unfall entsteht sehr viel Papierkram und Bürokratie. Welche Nachweise und Dokumente braucht man, um von der eigenen Versicherung oder der Versicherung des Unfallgegners eine Schadensregulierung zu erhalten?
Also um von der eigenen Versicherung Geld zu bekommen, braucht man bestimmt nicht sehr viel an Material. Das ist ja auch relativ einfach, wenn man mit dem eigenen Auto gegen den Baum auf dem Nachbargrundstück gefahren ist und das der Versicherung schildert und man eine Kaskoversicherung besitzt, dann werden die das regulieren und zahlen, eventuell einen Sachverständigen vorbeischicken, der sich den Schaden angucken muss. Hm. Wenn es um die gegnerische Versicherung geht, kann es natürlich ein bisschen komplizierter werden. Also man muss wissen, mit welchem Auto man zusammengestoßen ist. Also das Kennzeichen sollte man haben. Dann lässt sich auch die Versicherung ermitteln. Dafür brauche ich nicht einmal den Unfallbeteiligten, sondern kann das über den Zentralruf erfragen und finde dann raus, welche Pflichtversicherung für dieses Fahrzeug einstehen muss. Dann kann ich mich direkt an die Versicherung wenden, kann den Unfall schildern, vielleicht meine Fotos mitschicken und das an der Unfallstelle gefertigte Protokoll und die Schadenregulierung wird wohl ihren Gang gehen. Hm. Am schnellsten geht das, wenn der andere Unfallbeteiligte korrespondierende Antworten an seine Versicherung gibt, sich dort auch relativ schnell meldet, sodass der Sachbearbeiter der Versicherung weiß, aha, das und das ist passiert. 2 geben den gleichen Sachverhalt an und dann wird auch eine Regulierung stattfinden. Hm. Ob in voller Höhe, ist eine andere Frage.
Da reden wir bestimmt gleich noch drüber. Wer so eine Regulierung mal durch hat, weiß, das kann auch ewig dauern. Das kann sich auch gern mal hinziehen. Warum ist das so?
Also Probleme wird es auf jeden Fall geben, wenn der andere Unfallbeteiligte erstmal keine Erklärungen gegenüber seiner Versicherung abgibt, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ist das einfach nur Schlamperei, aber man wird ihn auch nicht zwingen können, Erklärungen abzugeben. Dann wird es lange dauern. Dann kann es sein, dass auch der Sachbearbeiter der Versicherung meint, auf polizeiliche Unterlagen zurückgreifen zu müssen, um zu sehen, was ist da eigentlich ermittelt worden und was hat die Polizei noch gemacht. Auch wenn die Daten, die die beiden Unfallbeteiligten liefern, nicht ausreichend sind, also keine Fotos beispielsweise vorhanden sind, aber vielleicht die Polizei Fotos gemacht hat, dann kann es lange dauern. Denn um an eine solche polizeiliche Ermittlungsakte zu kommen, da werden sicherlich einige Wochen verstreichen, bevor man die in den Händen hält. Also auch die Versicherung kann nur über eigene Anwälte einen solchen Akteneinsichtsantrag stellen. Die Polizei darf die Unterlagen nicht verschicken. Die sind für die Ermittlungen zwar zuständig, aber dürfen nicht entscheiden, wer die Unterlagen bekommt. Das muss dann erst die Staatsanwaltschaft machen oder die Bußgeldstelle. Und bis dahin können einige Wochen verstreichen.
Das Wort Anwalt haben Sie gerade selber schon gesagt. Die können nämlich dann so etwas verlangen. Das kann ich als Privatperson eben nicht. Wie oft landen denn Fälle auf Ihrem Tisch, wo es genau darum geht, eine Schadensregulierung dauert zu lange?
Ja, das kommt schon vor. Manch einer denkt halt, er kann mit eigenen Maßnahmen oder mit eigenen Schritten alles erledigen. Vielleicht auch mit Unterstützung seiner Kfz-Werkstatt. Dort gibt es ja auch ein bisschen Routine darin, wie oder was zu tun ist in solchen Unfallfällen. Und wem es dann nicht schnell genug geht, der wählt vielleicht auch den Weg zum Anwalt. Aber auch der beauftragte Anwalt bekommt nicht sofort die polizeilichen Unterlagen, sondern auch erst dann, wenn die Ermittlungen der Polizei soweit abgeschlossen sind, dass die Staatsanwaltschaft über das Akteneinsichtsgesuch entscheiden kann.
Was können Sie neben diesem Akteneinsichtsgesuch denn noch unternehmen als Anwalt, um so einen Prozess zu beschleunigen?
Na, ich würde erstmal, also das ist grundsätzlich der erste Schritt, wenn man eine Vollmacht bekommen hat, sich um die Ansprüche des Mandanten kümmern zu dürfen, wird die Versicherung angeschrieben, der wird mitgeteilt, hier, ich bin jetzt der Beauftragte des Geschädigten. Dann wird man gucken, welche Schäden sind entstanden, welche Ansprüche sind dann überhaupt nur möglich. Der Mandant wird vielleicht angehalten zu den Schäden, einen Kostenvoranschlag zu liefern. Man berät ihn, ob es sinnvoll ist, einen Sachverständigen einzuschalten, um den Schaden zu beziffern. Hilfreich sind auch wieder Fotos von den Schäden am Auto, wenn es um ein Auto geht. Es kann ja auch ein Fahrrad kaputt gegangen sein. Also um solche Sachen kümmert man sich. Bei Personenschäden geht es um die Frage, welche Ärzte sind beteiligt, wo ist es diagnostiziert worden, wie lässt sich das beschreiben. Es müssen Schweigepflichtentbindungserklärungen erstellt werden, die an die Versicherungen gehen, damit auch die gegnerische Versicherung die Möglichkeit hat, Auskünfte einzuholen. Ja, und am Ende steht irgendeine Zahl unten drunter, unter dem Schreiben an die Versicherung.
Bleiben wir mal jetzt kurz noch bei den Sachschäden, bevor wir über Personenschäden vielleicht noch sprechen. Wie wird eigentlich ermittelt, was eine angemessene Regulierungssumme ist?
Ich würde nicht von Angemessenheit sprechen. Also das deutsche Schadenrecht sieht so aus, wenn etwas kaputt gegangen ist, dann muss das auch mit seinem Wert ersetzt werden. Also man kann nicht den Neupreis verlangen. Also bei Autos, die zusammenstoßen, geht es ja auch immer um den sogenannten Wiederbeschaffungswert. Aber der wird relativ genau ermittelt. Und da geht es nicht um einen angemessenen Wiederbeschaffungswert, sondern konkret um den Wiederbeschaffungswert für dieses Fahrzeug, was kaputt gegangen ist. Und ob man dann diesen Schaden zu 100% ersetzt bekommt oder vielleicht nur mit Abstrichen, hängt dann davon ab, welche Verantwortung an dem Zustandekommen des Unfalles wem zugewiesen werden kann.
Also es ist natürlich für denjenigen, der den Unfall nicht verursacht hat, ein Ansinn, möglichst viel Schuld bei dem anderen abzuladen.
Ja,
Unfall. Um es mal ganz einfach auszudrücken.
Unfallverursachung kann ein Problem werden.
Wieso?
Also natürlich der klare Vorfahrtsfall. Also wir haben das rechteckige Schild in Gelb, außen Weiß.
Kennt man.
Und auf der anderen Seite ein dreieckiges Schild mit Rot und Weiß. Dann sollten die Verhältnisse klar sein. Also wer die Vorfahrt missachtet hat, der sollte am Ende auch der sein, der zahlt. Aber stellt man sich beispielsweise einen Unfall vor auf einem Supermarktparkplatz, kann die Sache schon anders aussehen. Und da reden wir in der Regel nicht von Vorfahrt oder zu beachtende Vorfahrt, sondern von gegenseitiger Rücksichtnahme. Und deswegen enden solche Verfahren häufig mit einer Schadenteilung.
Bei so Parkplätzen, weil Sie es gerade ansprechen, vor Augen habe ich direkt so Parkplatz, man kommt draufgefahren, riesengroßes Schild, wo erstmal draufsteht, was man da zu bezahlen hat. Und wenn man erwischt wird, wenn man jetzt eine Parkuhr nicht reinlegt, wie hoch da die Summen sind und so weiter. Aber es steht auch oft so ein kleiner Satz, hier gilt die StVO. Bedeutet das nicht, dass dann dort ganz normale Vorfahrtsregeln gelten?
Eigentlich nicht. Also die Straßenverkehrsordnung gilt im öffentlichen Straßenverkehr.
Warum schreibt man das denn dann auf solche Schilder drauf?
Ja, das hat, ich würde sagen, nur eine plakative Bedeutung. Mhm. Es kommt auf die konkrete Situation auf dem Parkplatz an. Gibt es sozusagen Hauptverkehrsadern auf dem Parkplatz? Gibt es davon abzweigende, ich sag mal, Nebenstraßen, von denen aus man dann auf die Parkflächen gelangt? Und je nachdem, in welchem Bereich man sich befindet, hängt vielleicht dann am Ende es davon ab, ob die Rechts-vor-Links-Regel gilt oder nur gegenseitige Rücksichtnahme. Das kann im Einzelfall ein Problem werden.
Also merken wir schon, auf Parkplätzen umso mehr Augen auf, weil dort wird es schwieriger dann hinten raus mit dem, ja, mit dem Ermitteln der Schuldfragen. Bei so einer Regulierung geht es sehr oft schriftlich hin und her. Wann lohnt sich der Gang vor ein Gericht oder ab wann ist das unausweichlich?
Also wenn ich als Anwalt beteiligt bin, dann habe ich eine bestimmte Vorstellung davon, in welchem Umfang ich den Schaden des Mandanten durchsetzen kann. Und wenn nach angemessener Zeit die gegnerische Versicherung nicht reguliert oder auch ganz deutlich zu verstehen gibt, dass sie eine andere Auffassung hat von der Schadensverteilung, dann hilft am Ende nur der Weg über ein Gericht weiter. Da muss man eben eine Klage erheben.
Was bedeutet angemessene Zeit für so etwas?
Also, ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es eine Weile dauern kann, bis polizeiliche Unterlagen hinzugezogen werden können. Also bis die Polizei oder die Staatsanwaltschaft die Akte verschickt. Und diese Zeit sollte auf jeden Fall verstrichen sein. Also wer eine Woche nach einem solchen Geschehen eine Klage erhebt, der ist ein bisschen früh dran, denke ich.
Also es dauert auch gut und gerne mal ein paar Monate. Warum also, ich das frage, ist, wenn man jetzt mit seinem Auto einen Unfall baut, man hat ja nicht unbedingt sofort einen Zweitwagen in der Garage stehen oder vorm Haus. Das ist ja dann erstmal weg, das Auto. Deshalb diese Frage nach der Zeit, die man eben dann irgendwie überbrücken muss.
Ja, das ist eine Frage, in welchem Umfang man vorfinanzieren muss. Die Regel wird sein, dass tatsächlich vorzufinanzieren ist, bevor am Ende einer Regulierung nach einigen Wochen, also wenn es schnell geht, würde ich sagen, sind vielleicht 3 Wochen verstrichen oder 4 Wochen. Wenn es ein bisschen länger dauert, vielleicht auch 2, 3 Monate. Das ist nicht ausgeschlossen. Also muss man den Ausfall des Fahrzeuges oder auch die Reparatur des eigenen Fahrzeuges auf irgendeine Weise vorfinanzieren. Manchmal geht das mit Hilfe der Kaskoversicherung, indem man eben sagt, ich ziehe jetzt die Karte mit der Kaskoversicherung und lasse die zahlen. Aber das führt vielleicht am Ende dann auch wieder zu Komplikationen bei der Schadenregulierung. Wenn die Kaskoversicherung gezahlt hat, findet auch eine Rückstufung im Schadenfreiheitsrabatt statt. Oder wer den Ausfall des Fahrzeuges ersetzen muss und deswegen einen Mietwagen nehmen muss, der muss natürlich den Mietwagen auch erstmal bezahlen. Also nach einer Woche wird die gegnerische Versicherung noch keinen Scheck ausstellen, um die Mietwagenkosten zu übernehmen. Und ob man dann die Mietwagenkosten am Ende zu 100% ersetzt bekommt, ist vielleicht auch eine offene Frage, solange nicht geklärt ist, wie wird denn die Haftungsverteilung sein.
Also im Zweifel kann man dann auch auf den Kosten für ein Mietfahrzeug
sitzen bleiben. Es entstehen auf jeden Fall Risiken,
Ich denke, über das Vorgehen bei Unfällen haben wir jetzt hinlänglich gesprochen, haben wir einige Sachen angesprochen, die auch interessant sind, die auch, wenn man mal in die Situation kommt, durchaus sich nochmal ins Gewissen rufen sollte. Ich fand die Stelle mit dem Schild am Parkplatz ganz interessant, dass das, was dort draufgeschrieben ist, ja eigentlich gar nicht bindend ist. Ja, Stichwort jetzt aber Bußgelder. Damit beschäftigen Sie sich sehr, sehr oft, weiß ich aus unserem Vorgespräch. Also Sie sind auch derjenige, zu dem die Mandanten kommen, wenn sie ein Blitzerfoto bekommen haben. Nun kommen Mandanten zu Ihnen, weil sie geblitzt worden sind. und wollen im Zweifel, dass das Bußgeld geringer ausfällt oder vielleicht nicht zu zahlen ist. Jetzt stellt sich aber sofort die Frage, wenn ich mit einem Foto zu Ihnen komme, einen besseren Beweis dafür, dass ich zu schnell gefahren bin, gibt's doch aber gar nicht, oder?
Das trifft vielleicht nicht immer zu.
Wieso?
Also wir würden jetzt bei dieser Frage gleich in vielleicht verschiedene Messmethoden einsteigen. Bevor wir dazu kommen und ob wir überhaupt dazu kommen, sollte man vielleicht überhaupt erst mal klären, welchen Hintergrund es haben kann, dass jemand sich gegen den Vorwurf, zu schnell gefahren zu sein oder bei Rot gefahren zu sein, wehren will. Und die Regel ist, dass die Mandanten, die zu mir kommen, keine Punkte in Flensburg haben wollen. Die Höhe der Geldbuße spielt eine eher untergeordnete Rolle. In der Regel geht es immer um die Belastung mit Punkten in der sogenannten Verkehrssünderkartei.
Weil man schon vielleicht auch Punkte hat.
Derjenige, der schon Punkte hat, der möchte natürlich vermeiden, dass es mehr werden, denn sind es zu viele, ergreift die Fahrerlaubnisbehörde Maßnahmen. Und es kann im schlimmsten Fall auch der Entzug der Fahrerlaubnis da folgen.
Wie viele Punkte darf man denn haben, bis das passiert?
Nach dem neuen System, das seit 2014 gilt, sind es 7 Punkte. Früher hatten wir eine andere Punkteverteilung und da konnte man mehr Punkte haben. Aber es gab für einzelne Taten auch mehr Punkte. Das Verhältnis hat sich nicht so groß geändert. Also 7 Punkte sind noch erlaubt. Wer den 8. Punkt bekommt, ist seinen Führerschein los.
Und was tun Sie, wenn da jemand kommt und eben die Punkte nicht haben möchte, obwohl er fotografiert wurde?
Also die meisten Mandanten kommen ja nicht mit einem Sack voller Punkte schon zu einem, sondern es ist vielleicht der erste Punkt. Auch immer ärgerlich. Also ich stelle schon fest, dass viele versuchen wollen, auch nicht den ersten Punkt zu bekommen, der eigentlich keine großen Konsequenzen haben wird. Also wer
die verfallen ja auch wieder.
Wer einen einzelnen Punkt bekommt, der ist ihn nach 2,5 Jahren wieder los. Wer beim ersten Mal oder wegen der Tat, um die es geht, gleich 2 Punkte bekommt, der ist diese 2 Punkte dann erst 5 Jahre später los. Und es gibt noch kleine Steigerungen, wenn wir in den strafrechtlichen Bereich hineinkommen, aber die Regel ist 2,5 Jahre und 5 Jahre. Das sind die wichtigsten Fristen dabei.
Wofür bekommt man beispielsweise 1 oder 2 Punkte?
Beim zu schnell fahren gibt es Punkte ab 21 km/h Überschreitung. Also ganz gleichgültig, ob man bei zulässigen 30 oder 50 innerorts 21 km/h zu schnell ist, dann bekommt man ein Bußgeld und einen Punkt.
Wie groß sind die Chancen, dass man diesen Punkt, wenn man zu Ihnen kommt, eben dann nicht kriegt?
Also es gab im Internet Beiträge, die zum Inhalt hatten, dass ungefähr 80% aller Bußgeldbescheide irgendwie fehlerbehaftet sind. Das hat bei vielen für ein Bild gesorgt, das so in der Realität nicht richtig ist. Die heutigen Messmethoden sind so gut, in der Regel sind es Messungen mit Lasergeräten, dass man bei Geschwindigkeitsmessungen kaum technische Ansätze hat, um die Unrichtigkeit einer Messung nachzuweisen. Die Frage ist dann eher, ob das Ganze gut genug dokumentiert ist, ob die Unterlagen, die notwendig sind, um einen solchen Verstoß beweisen zu können, vollständig sind. Oft geht es auch um die Qualität von Messfotos, wie gut ist der Fahrer zu identifizieren, zu erkennen. Da kann man schon einiges machen. Also bei den Ordnungswidrigkeiten, die bei uns in der Kanzlei vielleicht landen, würde ich sagen, dass vielleicht bei einer Quote von 30% irgendeine Verbesserung zu erreichen ist. Also darunter zähle ich dann auch, wenn jemand wegen zu schnell fahren ein Fahrverbot bekommt, dass dann am Ende vielleicht das Fahrverbot nicht verhängt wird, aber stattdessen die Geldbuße erhöht wird. Das klingt jetzt einfach oder manch einer hat sich vielleicht gedacht, dass das sowieso die Regel sein sollte. Wenn ich mehr Geld anbiete, muss ich das Fahrverbot vielleicht nicht bekommen. Aber die Voraussetzungen für einen Wegfall des Fahrverbotes, wenn es an sich verwirkt ist, sind extrem hoch. Und nicht alle Bußgeldstellen sind da großzügig und bieten einem schon auf Anfrage hin an, dass es bei einer Verdopplung der Geldbuße ohne Fahrverbot ausgehen könnte.
Ich musste mich bei Ihrer Antwort gerade an die vergangene Folge hier im Podcast Recht in Sachsen mit Carsten Brunzel, das ist ein Strafverteidiger, erinnern. Er sagte, da ging es auch um die Frage eben, wie Mandanten vorgehen oder denken. Und da sagte er so, manche denken, mit Geld kriegt man das alles geregelt. Er sagte, das ist im Strafrecht nicht so. Ist das im Verkehrsrecht irgendwie anders?
Nein, das wäre ein Irrtum. Also wenn eine unzumutbare Härte vorliegt, die durch das Fahrverbot entstehen kann, dann soll das Fahrverbot nicht verhängt werden. Dann muss aber das Fahrverbot kompensiert werden durch eine Erhöhung der Geldbuße. In der Regel ist das eine Verdopplung, aber da gibt es auch keine festen Regeln. Manche Richter verdreifachen auch oder haben einen Pauschalbetrag für einen Monat Fahrverbot, der dann verhängt wird. Aber diese unzumutbare Härte ist nach Auffassung der Oberlandesgerichte in Deutschland erst bei einem Angestellten erst dann eingetreten, wenn er den Arbeitsplatz verlieren würde wegen des Fahrverbotes. Und das müsste man im Grunde genommen auch darlegen und plausibel machen, um dahin zu kommen. Selbstständige haben es noch viel schwieriger. Also die sind eigentlich gar nicht in der Lage, für sich eine unzumutbare Härte nachzuweisen. Die normalen Belästigungen, die mit einem Fahrverbot verbunden sind, sind ja gewollt. Das ist ja gerade die Denkzettelfunktion, die das Fahrverbot haben soll. Und derjenige, der schon Punkte in Flensburg hat und jetzt mit einer neuen Sache kommt, an der ein Fahrverbot hängt, der kann nicht damit rechnen, dass eine Bußgeldstelle oder ein Gericht ihm das Fahrverbot erlässt gegen Erhöhung der Geldbuße.
Vielleicht mal anekdotisch rückblickend in Ihre Zeit als Verkehrsrechtler. Sie sind das schon sehr lange. Was war denn der in Anführungsstrichen Rekord, den Sie einmal hatten? Also wer war am schnellsten?
Tatsächlich kann ich die Frage nicht beantworten. Solche Listen habe ich nie geführt. Und die Höhe der Geschwindigkeit war eigentlich auch nie so maßgeblich für eine Einordnung eines Falles. Da kommt es schon auf die Situationen an, mit denen man zu tun hat. Also jemand, der auf einer Autobahn ein 100er-Schild nicht gesehen hat und denkt, er befindet sich im unbeschränkten Bereich, der kann theoretisch ja auch 250 fahren, wenn sein Auto das hergibt. Also im letzten Jahr hatte ich zumindest einen Fall, wo eine ähnliche Situation entstanden war und jemand statt 100, 192 gefahren ist. Also eine erhebliche Überschreitung, aber in der Annahme, man muss nicht nur 100 fahren, hat das Schild nicht gesehen.
Dann stelle ich die Frage anders. Welcher Fall ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Ich hatte im Laufe der letzten Jahre zwei Fälle, wo es um echte Notsituationen gegangen ist. Und sowas merkt man sich. In dem einen Fall, der liegt schon lange zurück, war ein Mann bei der Renovierung seines noch nicht bezogenen Reihenhauses gestürzt, von der Leiter gefallen und lag in dem Haus und konnte sich nicht mehr bewegen und hat seine Frau angerufen. Die Frau hat sich ins Auto gesetzt, um dorthin zu fahren, hatte vorher den Rettungsdienst alarmiert, weil sie aber nicht sicher sein konnte, dass die, weil das Haus auch noch nicht mit Briefkasten und Name beschriftet gewesen ist, das richtige Haus finden, ist sie natürlich selber auch hingefahren und hat sich bemüht, dort schnell zu sein und ist geblitzt worden hier in Dresden auf Höhe der auf der Donaustraße, Höhe der Mercedes-Niederlassung, die da ist. Und sie war so schnell, dass das ein Fahrverbot normalerweise nach sich gezogen hätte. Sie konnte den Notarzteinsatz nachweisen, also dass die Sanitäter dort gewesen sind, dass der Mann dort gefunden wurde. Also das ist alles unstreitig gewesen. Die Bußgeldstelle war ja trotzdem nicht der Meinung, dass man das Fahrverbot erlassen müsste. Und der Fall ist vor das Amtsgericht gegangen und wir sind auf eine verständnisvolle Richterin gestoßen, die dann das Fahrverbot auch nicht verhängt hat in der Situation. Ja, die Rechtsprechung in solchen Fällen ist auch nicht
einheitlich.
Das
wäre dann so ein Fall besondere Härte dann, ne?
Ja, die Frage ist, ob man sich als Privatperson ohne ein Blaulicht und Martinshorn im Auto zu haben, das Recht anmaßen darf, schneller zu fahren als erlaubt. Das ist ja auch irgendwo eine Gefahrensituation, die dadurch entsteht.
Man hört das ja auch manchmal, ganz anderes Thema jetzt, dass wenn beispielsweise ein Kind unterwegs ist, eine schwangere Frau im Auto und man schnell zur Klinik fährt, ein Mann, passiert sowas ja auch manchmal, dass man da geblitzt wird. Wie ist denn das in solchen Fällen? Ähnlich?
Ja, auch nicht anders. Ich denke, vielleicht ist das noch mit weniger Dramatik verbunden. Also man sollte auch in einer solchen Situation möglichst die Verkehrsregeln beachten, weil man nicht sicher sein kann, dass das Verhalten so gewertet wird, dass es folgenlos bleibt, bußgeldrechtlich.
Jetzt sind wir an der Stelle ein bisschen abgeschweift, aber ganz interessant. Vielleicht noch eine allgemeine Frage, um das zu umklammern, die Frage zu Bußgeldern oder zu Ordnungsstrafen. Bei welchen Strafen, also bei welchen Verstößen hat man die in Anführungsstrichen größten Chancen, dass die Strafe milder wird, wenn man jetzt beispielsweise mit einem Anwalt dagegen vorgeht? Kann man das überhaupt so allgemein sagen?
Schwierig. Also es gibt beispielsweise bestimmte Gruppen von Ordnungswidrigkeiten, wo die Chancen zu einer besseren Bewertung zu kommen relativ groß sind. Ich denke jetzt an Vorfahrtsunfälle. Mhm. Also ein normaler Vorfahrtsverstoß ist mit Punkten verbunden und mit einem Bußgeld von, ich gucke jetzt nicht nach, ich meine, es sind 120 Euro.
Ja, apropos nachgucken, da liegt übrigens ein dickes Gesetzbuch auch auf dem Tisch vor uns. Also Sie können gerne auch noch nachgucken, den Paragraphen raussuchen.
Ja, wir unterstellen mal, dass es diese 120 Euro sind. Ich glaube, damit liege ich nicht ganz falsch. Und es gibt einen Punkt in Flensburg bei einem solchen Vorfahrtsverstoß. Mhm. Wenn man jetzt nachweisen kann, dass besondere Umstände vorgelegen haben und der andere Beteiligte vielleicht auch nicht optimal reagiert hat, dann ist es durchaus möglich, dass man die Bußgeldstelle dazu bringen kann, von der Geldbuße von 120 Euro abzuweichen nach unten und eine Geldbuße anzusetzen, die nur 55 Euro beträgt. Mhm. Und das hat einen besonderen Grund. Ab 60 Euro würde die Geldbuße mit einem Punkt in Flensburg verbunden sein, bis 55 Euro nicht. Mhm. Und damit komme ich auch gleich auf noch ein anderes Thema. Oft werde ich gefragt, ob man die Punkteeintragung vermeiden kann. Also viele haben die Vorstellung, ich zahle mehr Geld, hatten wir ja vorhin schon mal dieses Thema, und dafür bekomme ich den Punkt nicht. Und das geht grundsätzlich überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, man muss erreichen, dass man weniger Geld zahlen muss, weil man nämlich unter der Grenze von 60 Euro nicht mit einem Punkt belohnt wird in Flensburg. Und es ist natürlich schwieriger, jemanden zu überzeugen, weniger Geld zu nehmen, als er nehmen könnte, als mehr Geld. Aber diese Punktesache hängt am Kraftfahrtbundesamt in Flensburg und eine Bußgeldstelle oder ein Gericht entscheidet gar nicht über die Punkte. Hm. Die Punkte sind dort regelmäßig auch nicht Thema. Wer einen Strafbefehl bekommt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort beispielsweise, der wird da nie etwas über Punkte drin finden. Hm. Aber es folgen Punkte in Flensburg, wenn dieser Strafbefehl rechtskräftig wird.
Also hat man im Zweifel dann nochmal eine Auseinandersetzung mit dem Kraftfahrtbundesamt?
Nee, mit denen setzt man sich nicht auseinander. Das Kraftfahrtbundesamt gibt Mitteilungen raus an die Fahrerlaubnisbehörden. Und die Fahrerlaubnisbehörden sind diejenigen, die dieses Punktesystem überwachen. Mhm. Also wer 3 Punkte erreicht hat, bekommt eine Ermahnung. Wer 6 Punkte erreicht hat, eine Verwarnung. Wer 8 Punkte erreicht hat, dem wird die Fahrerlaubnis entzogen.
Wenn man jetzt an der Schwelle zum letzten Punkt, zum 8. Punkt steht, gibt es da irgendwelche Maßnahmen, die man ergreifen kann, um da positiv entgegenzuwirken?
Also ich würde in einer solchen Situation zunächst mal einen Registerauszug beantragen, damit ich weiß, wie viele Punkte sind in welchen Abständen zueinander eingetragen worden. Also wie ist diese Situation? Wann wird vielleicht der nächste Punkt getilgt? Oder wann wird er gelöscht? Wir differenzieren in dem Bereich zwischen Tilgung und Löschung. Nach der Tilgung gibt es noch eine Phase von einem Jahr. Erst danach wird endgültig gelöscht und innerhalb dieses Jahres darf eine Fahrerlaubnisbehörde getilgte Punkte noch weiter verwerten. Mhm. Man blickt immer zurück.
Also, das klingt fast so wie Verlängerung Probezeit bei Führerscheinempfängern.
Ja, das Punktesystem ist kompliziert. Es sollte mal vereinfacht werden, aber derjenige, der sich das damals auf die Fahnen geschrieben hat, das war, glaube ich, Herr Ramsauer, der hat es nicht geschafft.
Aber es sind ja immerhin aus den, ich glaube, 18 Punkte waren es früher und sind 7 geworden.
Ja, aber dadurch hat sich die Situation auch nicht vereinfacht. Also man kann mit Verzögerungen vielleicht erreichen, dass ein Punkt erst dann in Flensburg eingetragen wird, wenn vorher ein anderer Punkt getilgt und gelöscht wird, sodass es zu einem Zeitpunkt, wenn die Fahrerlaubnisbehörde beurteilen kann, wie viele Punkte hat er denn nun gehabt oder erreicht, vielleicht schon Punkte nicht mehr verwertet werden dürfen. Und dann hätte man durch eine solche Verfahrensverzögerung auch erreicht, dass die Fahrerlaubnis nicht entzogen wird.
Aber es gibt jetzt, darauf zielte meine Frage ab vorhin, keine Schulungen oder irgendwelche Sachen, die man belegen kann, um positiv auf dieses Punktekonto einzuwirken.
Doch, es gibt die Möglichkeit, nach dem neuen System einen Bonuspunkt zu erlangen. Voraussetzung ist, dass man an einem freiwilligen Aufbauseminar teilnimmt. Das kostet natürlich einige hundert Euro. Und dass man noch keine 6 Punkte hat. Und die Frage, hat man schon 6 Punkte oder sind es noch 5, kann im Einzelfall gar nicht einfach zu beantworten sein. Denn derjenige, der 5 Punkte eingetragen bekommen hat und der schon einen weiteren Punkt in der Pipeline hat, wird so gestellt, als hätte er den Punkt schon.
Dann nützt ihnen diese Teilnahme auch nichts mehr.
Dann kann man zwar an einem solchen Aufbauseminar gegen viel Geld teilnehmen, aber bekommt hinterher keinen Bonuspunkt gutgeschrieben.
Wir haben auch schon über die Frage vorhin bei Unfällen gesprochen. Ab wann sollte man einen Anwalt dazu nehmen oder nicht? Nun können aus Verkehrsverstößen ganz schnell auch Straftaten werden. Da kommt man ja ohne Anwalt nicht mehr aus.
Also prinzipiell braucht man auch bei Verkehrsstrafsachen keinen Anwalt, sondern kann einfach hinnehmen, was da über einen zusammenbricht. Aber man kann natürlich auch in solchen Fällen mit einem Anwalt versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Es ist auch nicht so, finde ich jedenfalls, dass aus Verkehrsverstößen Straftaten werden, sondern ein Verkehrsverstoß kann eine Ordnungswidrigkeit sein oder er ist eine Straftat. Also wenn es zu einem Unfall mit Verletzten kommt, dann reden wir über fahrlässige Körperverletzung. Wenn es zu einem Unfall gekommen ist und einer der Beteiligten haut ab, reden wir über unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Und da wird nicht aus einem Verkehrsverstoß eine Straftat, sondern die Straftat wird begangen.
Gibt es unterschiedliche Verfahrensweisen, je nachdem, ob das jetzt eine Ordnungsverstoß ist oder eine Straftat? Was sind da die Unterschiede?
Für Ordnungswidrigkeiten ist die Bußgeldstelle, also die Verwaltungsbehörde, zuständig. Für Straftaten die Staatsanwaltschaft. Beides richtet sich im Grunde genommen nach der Strafprozessordnung. Beim Ordnungswidrigkeitenverfahren gibt es erst aber das Ordnungswidrigkeitengesetz. Da sind Verfahrensvorschriften drin enthalten, die an einigen Stellen dann auf die Strafprozessordnung wieder verweisen. Also das Verfahrensrecht unterscheidet sich nicht groß voneinander.
Hätten wir den Punkt auch noch geklärt? Ich würde an dieser Stelle gerne einen thematischen Cut machen. Also wir haben über Unfälle gesprochen, wir haben über Bußgelder gesprochen, wir haben über Punkte gesprochen. Ich würde gerne noch über 2 eher aktuelle Themen mit Ihnen reden. Einmal das Thema Unfallflucht, was auch schon hier ein paar Mal gefallen ist als Thema oder als Stichwort. Und dann noch ein spezielles Dresdner Lokalthema, das mit Fahrradwegen zu tun hat, also auch mit Verkehr. Zuerst vielleicht der Punkt Unfallflucht. Da gibt es seit vergangenem Jahr eine Debatte, angestoßen von Bundesjustizminister Buschmann. Der will Fahrerflucht zur Ordnungswidrigkeit herabstufen. Was ist genau die Idee dahinter und warum soll das denn gut sein, das zu einer Ordnungswidrigkeit herunterzustufen?
Die Sache mit der Unfallflucht ist ein weites Feld. Also diese Diskussion, den Tatbestand im Strafgesetzbuch zu verändern, die gibt es schon länger. Also nicht erst seit dem Vorstoß von Herrn Buschmann, sondern schon einige Jahre zuvor hat man in Expertenkreisen sich gefragt, ob man an der Situation etwas ändern sollte. Also es ist in anderen europäischen Ländern auch nicht durchgängig so strafbar wie bei uns. Warum man das ändern sollte, das hat so ein bisschen auch systematische Gründe. Es geht aber auch nur im Unfallfluchtbereich um die Unfälle, bei denen lediglich Sachschäden entstanden sind. Also bei Unfällen mit Personenschäden reden wir nicht über eine Veränderung. Das soll keine Ordnungswidrigkeit werden. Darüber wird nicht diskutiert. Also es geht um die reinen Sachschäden. Und das Strafgesetzbuch verlangt von einem Beteiligten, sich an der Unfallstelle auf besondere Art zu verhalten. Das kann mit Problemen verbunden sein. Ich sage mal nur die Sache mit dem Zettel am anderen Auto. Also wer beim Ausparken, beim Einparken oder wo auch immer gegen ein anderes parkendes Auto gekommen ist, einen Schaden verursacht hat, der hat jetzt vielleicht die Idee, ich schreibe einen kleinen Zettel mit meinem Namen, meiner Telefonnummer und vielleicht sogar noch einem kleinen Protokoll, was passiert ist, und klebe den hinter den Scheibenwischer. Und dann kann ich mich entfernen. Wer so handelt, begeht eine Unfallflucht, also unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Von ihm wäre nämlich verlangt gewesen, an der Unfallstelle zu bleiben, eine angemessene Zeit zu warten, ob Feststellungsberechtigte, so ist das Vokabular, auftauchen, mit denen man sich austauschen kann, also Personalien austauschen, Erklärungen abgeben kann. Jetzt kommt keiner. Dann stellt sich die Frage, was ist eine angemessene Zeit, die ich vorher warten musste? Denn wer sich vor angemessener Zeit schon entfernt, begeht schon den Straftatbestand. Und bei dieser Frage setzt die Diskussion ein, die vor ein paar Jahren begonnen hat. Man will diesen Bereich entkriminalisieren. Ich glaube aber, dass an dieser Frage so viele andere Probleme hängen, dass eine einfache Lösung nicht zu finden ist. Man merkt auch, wie verschiedene Verbände zu unterschiedlichen Meinungen kommen an der Stelle. Da hängt auch immer eine Versicherungsproblematik dran. Wer sich von der Unfallstelle unerlaubt entfernt, riskiert seinen Versicherungsschutz. Das ist eine Obliegenheitspflichtverletzung im Versicherungsfall. Im Zusammenhang mit solchen Fragen wird immer auch sofort diskutiert, dass ja das an der Unfallstelle bleiben müssen auch Aufschluss darüber gibt, ob jemand zum Beispiel betrunken war, als er den Unfall verursacht hat. Also alkoholische Beeinträchtigung spielt in diesen Diskussionen auch immer eine Rolle. Versicherungen wollen das wissen, um vielleicht von der Schadenregulierung wegzukommen. Das ist alles so kompliziert, dass eine einfache Regelung, denke ich, in der nächsten Zeit nicht zu erwarten ist. Ich rechne nicht damit, dass die Vorschrift großartig verändert wird.
Jetzt ist das Wort angemessen vorhin wieder gefallen. Was ist denn aber nun angemessen? Wir gehen mal von einem Fall aus. Wenn jetzt jemand beispielsweise enge Straße, man weicht einem anderen Auto oder entgegenkommendem Radfahrer aus, sieht nicht, dass der Spiegel des Fahrzeugs ausgeklappt ist, man fährt dagegen. Jetzt, wie lange warte ich denn bestenfalls ab? Gehe ich vielleicht an Türen klingeln, die da ringsrum sind? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber was ist denn angemessen?
Ja, die Rechtsprechung ist da auch nicht einheitlich. Es gibt keinen Katalog. Ich wähle häufig als Beispiel auch den Unfall auf dem Supermarktparkplatz. Da kommt es ja doch relativ häufig zu solcher Art von Beschädigungen, sei es durch eine sich öffnende Tür, sei es auch durch den Einkaufswagen. Grundsätzlich denke ich, ist dann an einer solchen Stelle eine angemessene Zeit, so lange wie es dauert, bis man seinen Einkauf erledigt hat. Also derjenige, der so beteiligt ist, der muss ja unterstellen, dass der andere, der sein Auto verlassen hat, das gerade erst verlassen hat und jetzt durch den Supermarkt geht und langsam seine Sachen einkauft. Und wenn das eine Stunde dauert, ist eine Stunde die angemessene Zeit.
Übrigens auf diesen Schildern an Parkplätzen, wir hatten das vorhin ja schon mal, steht oft so hier 1,5 Stunden oder 2 Stunden. Also viel länger dürfte man da meistens ja sowieso nicht parken.
Ja, das kann man sich natürlich zum Maßstab nehmen und dann 2 Stunden dort stehen bleiben. Also wer zu lange wartet, man begeht ja keinen Fehler. Die Frage ist dann aber, wenn niemand gekommen ist, was soll dann passieren?
Genau.
Und da schreibt das Gesetz vor, unmittelbar den Weg zur Polizei zu suchen. Also nicht erst nach Hause gehen und auf den Schocken Kaffee trinken und dann zur Polizei fahren. Dann wäre die Unfallflucht tatsächlich passiert und vollendet.
Reicht auch ein Anruf?
Ja, jetzt sind wir wieder bei dem heutzutage immer dabei vorhandenen Handy, Mobiltelefon. Natürlich kann man, wenn eine solche Beschädigung entstanden ist, auch sofort die Polizei rufen. Und wenn man dann einen Beamten am Telefon hat, der einem erklärt, was nun passieren soll, der sich auch da vielleicht das Kennzeichen geben lässt und ermittelt, welcher Halter gehört dazu, dann kann man sich auch auf den Polizisten verlassen, der einem sagt, so jetzt können Sie wegfahren, jetzt haben wir alles. Ne? Oder der wird vielleicht sagen, jetzt bleiben Sie da bitte, bis wir auch an die Unfallstelle gekommen sind. Das kann ja alles sein. Aber Damit kann man tatsächlich erreichen, dass man sich entfernen kann, wenn alle Daten schon vorhanden sind. Der Polizist ist ja dann eine feststellungsbereite Person.
Das war dieser Begriff vorhin, feststellungsbereite Person. Also eine solche feststellungsbereite Person, das wird übrigens das Wort sein, das ich aus diesem Podcast mitnehmen werde. Eine solche Person ist also nicht nur der Halter des Fahrzeuges oder der Besitzer oder Fahrer, sondern eben auch in dem Fall dann ein Polizist.
Das
kann
es auch
jemand anderes sein?
Ja, es ist theoretisch auch so eine Art Parkplatzwächter, ja, oder ein Hausmeister, der zu irgendeinem Parkplatz gehört, auf dem ein Fahrzeug ist, steht, das beschädigt worden ist. Ne? Wenn der Hausmeister sagt, ja, ich nehme mal deine Daten auf und gebe das weiter, dann wäre das wahrscheinlich auch ausreichend.
Also auf jeden Fall irgendjemandem schon mal was sagen, dass das passiert ist, ist besser als auf jeden Fall Zettel an die Windschutzscheibe kleben.
Das nur der Zettel nicht. Wird nicht reichen.
Der Zettel wird nicht reichen. Das ist doch schon mal ein gutes Learning. Wie stehen Sie zu dieser Debatte vielleicht noch abschließend? Also was ist Ihre Meinung, wie man es regeln sollte? Lassen
der oder Der Strafrahmen für Unfallflucht ist relativ hoch. Abhängig von der Schadenshöhe kann das auch die Entziehung der Fahrerlaubnis zur Folge haben. Und die Grenze liegt derzeit so etwa bei 1.500 Euro. Da gibt es auch keine feste Rechtsprechung. Also es steht nicht irgendwo geschrieben, ab 1.700 Euro wird die Fahrerlaubnis entzogen, sondern das ist ein Wert, der in unterschiedlichen Gerichtsbezirken vielleicht auch geringfügig schwankt. Und weil die Fahrzeuge so teuer geworden sind, kann man auch mit relativ kleinen Schäden solche Schadensgrößenordnungen erreichen. Immer wenn lackiert werden muss und es ist sowieso schon ein teures Auto, dann wird man mit 1.500 Euro heutzutage wahrscheinlich nicht mehr auskommen. Man ist also immer in dem Bereich der Entziehung der Fahrerlaubnis. Und dass man an der Stelle irgendwas verändert, die Situation ein bisschen entschärft, das finde ich an sich gut. Aber wie ich vorhin schon sagte, die Folgen dann, ne? Wie sieht das mit der Einstandspflicht der Versicherungen dann aus? Ne? Das müsste man alles mitregeln. Und ich glaube, da wird es keine Einigkeit geben.
Hätten wir den Punkt auch abgehakt, dass man da nochmal vielleicht hinschaut. Zweites aktuelles Thema, auf das ich Sie ansprechen wollte, ich hatte das vorhin schon anklingen lassen. In Dresden laufen aktuell sogenannte Verkehrsversuche, bei denen Radwege vorübergehend auf Straßen aufgebracht werden, um zu prüfen, wie man bestmöglich bauliche Veränderungen dort eben in dieser Straßenführung herbeiführen kann. Prominentes Beispiel ist das Blaue Wunder. Der Versuch ist schnell beendet worden, weil es Kritik daran gab von Kraftfahrern, die im Stau standen, aus der Politik und so weiter. Sie vertreten die Interessen von Verkehrsteilnehmern. Dazu zählen Autofahrer wie auch Radfahrer. Wie haben Sie denn das ganze Thema beobachtet, so aus Ihrer Perspektive als Verkehrsrechtler?
Also ich habe es tatsächlich nur beobachtet und konkret zu diesem Verkehrsversuch auch keine besondere Meinung. Ich bin kein Anwohner in der Gegend. Das Blaue Wunder zählt nicht zu meinen normalen Fahrstrecken. Ich wäre also überhaupt gar nicht betroffen. Hier geht es um rein verkehrspolitische Fragen. Vielleicht argumentiert die eine oder andere Seite auch mit Verkehrssicherheit. Aber für einen Verkehrsrechtler gibt es da momentan eigentlich nichts zu tun.
Warum ich Sie damit konfrontiere, mit diesem Thema? Ich habe so mit einer ähnlichen Antwort gerechnet. Das Ringen um Platz im Straßenverkehr zwischen motorisierten Teilnehmern und Radfahrern, das ist ja auch irgendwie ein Zukunftsthema, also auch ein Thema, das auf Verkehrsrechtler in Zukunft zukommt. Der Platz wird nicht mehr, aber es werden zunehmend mehr Radfahrer in Städten, das ist zu beobachten, die dann wiederum auch im Straßenverkehr mit unterwegs sind. Welche Seite sehen Sie denn nach aktueller Gesetzeslage eher im, ich sag mal, Vorteil? Radfahrer oder Autofahrer?
Ich glaube nicht, dass das Gesetz die eine oder andere Gruppe bevorzugt. Also es gibt zwischen Autofahrern und Radfahrern Konfliktsituationen, gar keine Frage. Und wenn ein solcher Konflikt ausartet, wenn es zu Berührungen kommt, zu Unfällen, Stürzen, dann ist das natürlich auch ein Thema für einen Verkehrsrechtler. Aber dann reden wir auch über die Haftung möglicherweise. Und dafür gibt es wieder Regeln, die sich aus der Straßenverkehrsordnung im Wesentlichen ergeben. Und man wird zu Ergebnissen kommen.
Gibt es besondere Rechte, die für den beispielsweise Radverkehr gelten, die Autofahrer aus ihrer Perspektive auf dem Zettel haben sollten, über die sie Bescheid wissen sollten?
Naja, das, was in letzter Zeit immer herausgestellt worden ist, ist der Seitenabstand beim Überholen, dieser 1,50 Meter. Mhm. Aber ja, sonst sind die Rechte von Radfahrern und Autofahrern halt in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Mhm. Und gegenseitige Rücksichtnahme wird sowieso verlangt.
Das stimmt, das steht, glaube ich, sogar in Paragraph 1.
Ja, ja.
Hätten wir den Paragraphen auch noch genannt. Wollte ich unbedingt noch ansprechen, dieses Thema Radfahrer, Autofahrer, weil das ist im Straßenverkehr ein sehr emotionales Thema auch. Und mich hat auch interessiert, inwiefern das auch jetzt hier bei Ihnen in der Kanzlei Fälle sind, wo das passiert, also wo im Prinzip solche Konflikte bearbeitet werden.
Solche Fälle haben ja nicht zugenommen, würde ich sagen. Also das ist statistisch nicht auffällig.
Hätten wir da auch noch einen Haken dran gemacht. Auf Ihrer Profilseite, ich würde gerne noch mal zu Ihnen zwei, drei Fragen stellen. Auf Ihrer Profilseite, auf der Website Ihrer Kanzlei steht, Sie sind Autoliebhaber. Ist das eine Voraussetzung dafür, dass man Verkehrsrechtler wird?
Bestimmt nicht. Also ich denke auch, ein ambitionierter Fahrradfahrer kann Verkehrsrechtler sein.
Ich bin es übrigens nicht geworden.
Und ich habe manchmal auch den Eindruck, dass bei unseren Gerichten, also diejenigen, die am Ende über solche in solchen Verfahren entscheiden, dass da mehr Fahrradfahrer sitzen als Autofahrer. Oder Fahrradfahrerinnen als Autofahrerinnen.
Aber man sieht sich ja auch hier bei Ihnen um, wenn man bei Ihnen im Büro, wo wir gerade sitzen, sehr viele Vitrinen mit Autos drin. Also da ist schon eine gewisse Leidenschaft auch zum Automobil da.
Also schon als Schüler hatte ich eine gewisse Leidenschaft für Mobilität. Hm. Also früher ging es um Kleinkrafträder oder Motorräder, später um Autos. Viele junge Menschen sind ja dann auch an besonders schnellen Autos interessiert. Kann man beobachten, wenn man am Sonntag den Fernseher einschaltet, sieht man da ja auch einige Sendungen, die sich mit diesem Thema befassen. Ja, so im Lauf der Zeit ändert sich das allerdings auch. Also momentan bin ich elektrisch unterwegs.
Und wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich irgendwann mal dann für das Thema Verkehrsrecht entschieden haben? War das von vornherein klar für Sie oder?
Das hat sich entwickelt, als ich meine Kanzlei hier 1990 eröffnet habe, bin ich relativ bald Vertragsanwalt des ADAC geworden. Und in der damaligen Situation gab es eine große Nachfrage nach solchen verkehrsrechtlichen Themen unter der Mandantschaft. Und dann hat sich das als ein wichtiges Standbein der Kanzlei entwickelt. Aber früher war ich auch im Erbrecht oder Arbeitsrecht unterwegs.
Also es ist im Prinzip da reingewachsen in diese.
Das hat sich so im Laufe der Jahre ergeben, ja. Auch meine jetzige Spezialisierung, die sich ausschließlich mit Verkehrsordnungswidrigkeiten, mit Verkehrsstrafsachen und Verkehrsverwaltungsrecht beschäftigt, hat sich so entwickelt.
Sie sagten gerade 1990 haben Sie die Kanzlei in Dresden eröffnet. Das ist jetzt 34 Jahre her. Sie sind so lange schon als Anwalt hier tätig. Das ist eine lange Zeit. Vielleicht eine Frage zum Schluss. Können Sie sich noch an Ihren allerersten Fall erinnern? Und was hat sich über die Jahre im Verkehrsrecht, wenn Sie da so drauf gucken, verändert?
An meinen ersten Fall kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Ob das ein verkehrsrechtlicher gewesen ist oder damals auch irgendeine Grundstücksangelegenheit, wüsste ich heute nicht mehr. Also damals spielte Grundstücksrecht auch eine große Rolle, Rückgabe von Immobilien. Irgendwas Konkretes, Verkehrsrechtliches kann ich mich nicht erinnern. Und wie hat sich die Situation geändert? Der Verkehr hat natürlich enorm zugenommen. 1990, 91 war der Fahrzeugbestand in Dresden deutlich kleiner als heute. Die Schäden hatten nicht die Größenordnung von heute. Also ein Trabi war bis 1989 natürlich ein sehr wertvolles Stück. Aber der Wert ist dann anschließend drastisch gefallen und
steigt jetzt wahrscheinlich wieder.
Ja, das hat sich irgendwann stabilisiert. Ja. Ich glaube nicht, dass die Werte bei Trabis noch in ungeahnte Dimensionen steigen. Also das ist nicht der heimliche Bitcoin.
Ich sehe hier auch keinen übrigens als Modell in der Vitrine.
Doch, da oben steht einer.
Dann habe ich den vorhin nur nicht gesehen.
Im
aber
Schwarz.
Einer steht.
Ja. Ja, also die Schadenssummen haben sich natürlich geändert und bestimmte Routinen haben sich auch geändert, wie bei Versicherungen mit den Schadenfällen umgegangen wird. Da gibt es schon Änderungen, ja.
Ich würde sagen, das würde ich als Schlusswort nehmen. Es gibt Veränderungen, Veränderungen bestimmen das Leben. Klaus Kucklick, Anwalt für Verkehrsrecht, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke, Herr Deike.
Und damit geht diese Folge Recht in Sachsen auch zu Ende. Diese Folge wurde präsentiert von der Anwaltskanzlei Kucklick, Dresdner Fachanwälte. Dort findet man neben dem gerade gehörten Herrn Kucklick auch eine Reihe weiterer Fachanwälte für insgesamt 25 Rechtsbereiche. Hier im Podcast geht es weiter und das schon bald. Dann wird es um Familienrecht gehen, auch ein spannender Bereich. Bis dahin abonnieren Sie gern diesen Podcast, um garantiert auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Recht in Sachsen gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und damit tschüss, bis zur nächsten Folge. Thank you.